Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Ein Buch in der heutigen Sendung beschäftigt sich mit dem ganz Alten, eins mit dem ganz Neuen. Der Franzose Yvon Pommeau geht in seinem Bilderbuch dem Mythos von Ödipus nach. Und Tobias Elsässer fragt in seinem Jugendroman Play, wie viel Macht wir den neuen Technologien über unser Leben einräumen. Zuerst würdigen wir einen großen Künstler, dessen 90. Geburtstag naht. Am 11. März 1931 wurde Horst Eckert in Oberschlesien geboren. Bei dieser Information haben wohl nur die wenigsten einen Aha-Effekt, denn Horst Eckert kennt man heute unter einem anderen Namen. Sein erster Verleger riet ihm 1960 zu einem Künstlernamen. Anlass war das erste Kinderbuch, die Geschichte vom Pferd Walleck. Horst Eckert wählte Janosch als Autornamen. Und dieser Janosch wird also bald 90 Jahre alt. Seit »Oh, wie schön ist Panama« von 1979 gilt er als erfolgreichster und bekanntester deutscher Bilderbuchkünstler. Wahrscheinlich steht in 100% der deutschen Kinderzimmer eine Tigerente herum. Und deshalb wollen wir in den Büchern für junge Leser nun nicht noch einmal seine Werke würdigen, sondern ich habe einen langjährigen Weggefährten von Janosch gebeten, ein bisschen von ihrem gemeinsamen Weg zu erzählen. Ulrich Küpke, Vorstand der Janosch-Gesellschaft. Zuerst habe ich ihn gefragt, Herr Küpke, Sie und Janosch kennen sich seit 30 Jahren. Wie sind Sie einander begegnet?
Wir sind einander begegnet auf der Suche nach einer Umweltfigur. Die haben wir auch gefunden und ausgebaut.
Was ist eine Umweltfigur?
Die Grünbär-Bande. Der Emil Grünbär ist ein grüner Bär mit einer Indianerfeder und der hat zwei ganz tatkräftige Bandenmitglieder. Das ist einmal eine Graugans, Dolly Graugans oder Dolly Einstein. Und das ist der gutmütige Hund Rüdi von Lieberbaum, der immer Quatsch macht, aber sehr stark ist.
Wie genau sah denn Ihre Zusammenarbeit damals aus?
Die Zusammenarbeit sah so aus, dass wir in den ganzen 90er Jahren in zum Beispiel 40 Kreisstädten der früheren DDR Kinderumweltaktionen durchgeführt haben. Wir haben Spiele mit den Kindern auf den Schulhöfen oder auf den Marktplätzen gemacht. Da wurde etwas gebaut oder wir haben verschiedene Abfallhaufen gebildet. Die mussten geordnet werden, denn damals fing gerade die Mülltrennung an, in Deutschland ein Thema zu werden. Und das war für Kinder zum Teil eine Herausforderung. Bei verschiedenen Pressekonferenzen war Janosch selber dabei und hat sich sehr gefreut über die Fragen der Kinder und war ganz begeistert von der Stimmung und auch von diesem neuen Gedanken, damals doch noch relativ neuen Gedanken des Umweltschutzes.
Herr Küpke, da merkt man schon, Janosch ist ein politisch denkender Mensch. Ja. Sie haben damals die Janosch Film- und Medien AG gegründet. Was wollte die?
Also wir haben während der großen Aktion, die auch von anderen Aktionen begleitet wurde, nicht nur für die Umwelt, sondern vor allem auch für die Kinder in Kindereinrichtungen und für die Unterstützung von Kindern, habe ich festgestellt, dass ich immer wieder an Grenzen stieß. Entweder hatte ich für diese oder jene Figur keine Lizenz oder kein Bilderrecht, dass ich anfing zu suchen, wieso hat Janosch mit seinem großen Erfolg so viele Verlage und so viele Rechteinhaber. Und ich verrate jetzt etwas, natürlich nicht nur ganz heimlich. Er hat manche dieser Rechte auch mal spät abends beim Glas Rotwein vergeben und hat damit die Zeche seiner und der Mitkumpanen gezahlt. Ich habe diese Janosch Film und Medien AG als Initiator gegründet mit dem Ziel, möglichst alle Rechte aufzukaufen. Alle Buch- und Filmrechte haben wir auch aufgekauft und viele Bilderrechte und kamen auf diese Weise in die Lage, mit Janosch viel großzügiger und bessere, gute Aktionen nach draußen in die Welt zu bringen.
Aber Herr Küpke, es gab dann später immer wieder Streit um diese AG. Janosch fühlte sich über den Tisch gezogen. Was war da los und wie hat das Ihr Verhältnis berührt?
Also es gab durchaus jetzt schwierige Zeiten zwischen Janosch und mir. Im Jahr 2000 haben wir in Zürichsee in einem schönen Café gesessen und haben überlegt, wie wir unser Zusammensein und seine Beteiligung an den Rechten klären können. Da haben wir uns auf etwas geeinigt, was dann später durch die Mühlen der Rechtsbürokratie gegangen ist. Und ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis und auch gute Lizenzanteile für Janosch gefunden. Nun gab es aber andere Menschen, die meinten, das sei nicht genug und haben Janosch das ins Ohr gepustet. Janosch ist ein großer Künstler und Literat und nicht der kaufmännische Kalkulator. Er fühlte sich dann teilweise ungerecht behandelt. Soweit das materiellen Kern hatte, habe ich alles, aber auch alles dran gesetzt, um das auszugleichen, auch mit Erfolg. Aber wie das so ist, es ist immer eine Frage, was passiert in der Welt und was stellt man sich darunter vor. Und diese Vorstellungen gingen teilweise auseinander, aber die kamen dann auch immer wieder zusammen. Also bis eigentlich heute ist mein Verhältnis zu Janosch von einem kritischen, aber solidarischen und guten Geist geprägt.
Sonst wären Sie wahrscheinlich auch nicht Vorstand der Janosch-Gesellschaft. Was macht denn die?
Mir war es wichtig und zunehmend wichtiger geworden, mich mehr um das Lebenswerk von diesem großen Künstler und Autor zu kümmern. Ich habe sehr bewusst deshalb die gewerbliche Gesellschaft verlassen und habe die Janosch-Gesellschaft als gemeinnützigen Verein gegründet, deren Vorsitzender ich auch bin seither, und kümmere mich mit Hunderten von E-Mails im Laufe eines Jahres um Schulen, die was über Janosch wissen wollen oder lernen wollen oder Empfehlungen oder mit Institutionen, die am Thema arbeiten. Im Moment ist ein ganz spannendes Tätigkeitsfeld, dass ich den Spuren von Janosch in seinen frühen Jahren in Deutschland nachgehe, in sein berühmter Roman, der bis heute sehr tragend ist, Kolonek oder Der gute Gott aus Lehm, hat er in München geschrieben. Und zwar nicht in München selber, sondern er wohnte 20 Jahre in der Nähe des Ammersees. Und wir versuchen im Moment, Spuren von Janosch 20 Jahren da in dem kleinen Dörfchen am Ammersee zu finden, Menschen zu treffen, die sich an ihn noch erinnern können, aber auch im Gespräch mit Verlegern und ehemaligen Freunden, soweit es sie noch gibt, rauszufinden, was ihn zu diesem Ausnahmekünstler und großen Schriftsteller mitgemacht hat, als der er sich dann entwickelt hat.
Stehen Sie denn auch im Austausch mit Janosch, Herr Küppel?
Ja, wir sind immer noch im Austausch, wobei Janosch ist jetzt vor seinem Geburtstag ziemlich krank. Er lehnt persönliche Bitten, etwas zu signieren oder gar ein Interview zu machen, strikt ab. Er sieht sich dazu nicht in der Lage. Und das, finde ich, muss man einem 90-jährigen Mann, der ein so aufregendes und schwieriges Leben hatte wie Janosch, auch zugestehen.
Die wenigen Menschen, die Janosch regelmäßig treffen durften, deren Beschreibungen changieren irgendwo zwischen nett bis kauzig. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Nett bis kauzig. Also Janosch, ich will Ihnen eine Story erzählen von einer Pressekonferenz, die wir 1998 in einem großen Supermarkt in Lübeck hatten, wo eine kleine Ausstellung eröffnet wurde und eine große Kinderspielaktion. Da waren wichtige Persönlichkeiten versammelt, die ganz viel zur Pädagogik von Umwelterziehung und Jugend- und Kindererziehung beizutragen hatten. Janosch war auch da. Alle sagten kluge Worte und der Marktleiter als Leiter dieser Veranstaltung und als Gastgeber bat dann Herrn Janosch auch noch ein paar Worte zu sprechen. Er lächelte breit, schaute sich um. Und dann sagte er aus vollem Herzen, hier wurden so viel treffliche und wunderbare und nachdenkenswerte Aussagen gemacht. Das kann ich nicht übertreffen. Damit ist es gut. Und das war sein Beitrag zu dieser Podiumsdiskussionsrunde. Also Janosch war immer für Überraschungen bereit, immer auch für das Ungewöhnliche.
Herr Küppke, jetzt habe ich viel erfahren über Ihre langjährige Zusammenarbeit, jahrzehntelange Zusammenarbeit. Aber eins noch nicht so ganz. Was ist das, was Sie an Janosch und seinem Werk so fasziniert, dass Sie ihn jetzt so lange schon begleiten?
Also an Janosch fasziniert mich diese unglaubliche Verbindung von im Grunde tragischen, bitteren, ja auch bösen Ereignissen in einer Weise darzustellen, dass das kleine Licht des Humors plötzlich aufscheint, dass er sich nicht scheut, Dinge zu sagen, die andere sich nicht zu sagen trauen, aber immer mit der Hoffnung, Wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Wo finden wir einen Zipfel, um wieder Sonne zu bekommen? Das Elend von Hunden und das Elend von Obdachlosen und das Elend von Menschen im Krieg hat ihn seit seinen Kindheitstagen nie losgelassen. Und er hat immer das Leiden der Menschen und die Hoffnung und die Seligkeit von Menschen aufgespießt. Und das in einer Weise zusammengebracht, wie es in der Vieldeutigkeit, aber auch viel Klarheit aus meiner Sicht kaum ein anderer Karikaturist oder Dichter gemacht hat. Also immer hat er dran gedacht, die Welt ist nicht, wie sie ist. Sie kann geändert werden und am liebsten noch am selben Tag.
Das sagt Ulrich Küpke, Vorsitzender der Janosch-Gesellschaft. Janosch wird am 11. März 90 Jahre alt. Und aus diesem Anlass werden natürlich einige Kinderbücher von Janosch neu aufgelegt. Bei Belz und Gelberg erscheint zum Beispiel Riesenparty für den Tiger als Pappausgabe. Oder im Little Tiger Verlag ist neu erschienen das Bilderbuch Janosch – Leben und Werk. Mit Klassikern der ganz anderen Art beschäftigt sich der Franzose Yvon Pommeau in seinen Bilderbüchern. Er hat die Märchen von Rotkäppchen und Schneewittchen gegen den Strich gebürstet. Später entdeckte er die antiken Sagen als visuelle Herausforderung. Er hat schon den Mythos um Odysseus in Bilder gefasst. Und in seinem Bilderbuch Troja sahen die Kämpfenden aus wie Menschen des 21. Jahrhunderts. Yvon Pommeaus Einstieg in die antike Sagenwelt war aber vor mehr als 10 Jahren die Auseinandersetzung mit dem tragischen Helden Ödipus. Der Band ist jetzt auch bei uns erschienen. Thomas Linden über Ödipus, das Findelkind von Yvon Pommeau.
Mit den antiken Sagen kann es einem beim Lesen wie mit den biblischen Geschichten ergehen. Folgt man ihren Protagonisten nur lange genug, so erfüllt sich deren Schicksal zumeist auf grausame Weise. In der Rahmenhandlung zum soeben erschienenen Bilderbuch des Franzosen Yvon Pommeau forschen zwei Kinder, die sich in der antiken Literatur schon ein wenig auskennen, nach dem Superlativ des Schreckens. Im Dialog mit dem Opa stellen sie die unausweichliche Frage.
Großvater, wir mögen ja die griechischen Sagen, aber warum gehen die immer schlecht aus? Sagen sind eben keine Märchen, meine Liebe. Dann erzähl uns doch die allerschrecklichste, die allerfurchtbarste von allen. Also, das ist einfach. Die traurigste, tragischste, bemitleidenswerteste von allen ist ganz sicher die von Ödipus.
Dass man sich dem Sog dieser rätselhaften Geschichte nur schwer entziehen kann, mag daran liegen, dass man in ihnen so viel Gegenwart entdecken kann. Erkenntnis ist eben unwiderstehlich. Yvon Pommeau bemüht sich, die Geschichte des Findelkinds Ödipus geradlinig zu erzählen. Übersetzt bedeutet dessen Name Schwellfuß, was sich aus dem Umstand erklärt, dass die Füße des Kindes gefesselt waren, als ein Hirte das schreiende Bündel in der Wildnis der Berge fand. Seine Eltern, Laios und Jokaste, hatten es ausgesetzt, nachdem ihnen prophezeit worden war, dass ihr Sohn später seinen Vater töten und seine Mutter heiraten würde. Tatsächlich gerät Ödipus etliche Jahre danach an einer Wegkreuzung mit einem Unbekannten in Streit und tötet ihn. Dabei handelt es sich um Laios. Als Ödipus auf seiner Wanderschaft die Stadt Theben aus den Klauen der Sphinx befreit, vermählen ihn deren Bürger aus Dankbarkeit mit ihrer Königin Jokaste. Ödipus zeugt 4 Kinder mit ihr. Als er jedoch seine wahre Identität entdeckt, blendet er sich in seiner Verzweiflung mit einer Spange seines Gewands. Blind verlässt der einstige König von Theben die Stadt an der Seite seiner Tochter Antigone. Yvon Pommeau breitet die Welt, in der sich diese Tragödie ereignet, in einem makellosen Realismus vor uns aus. Als Meister der in Belgien und Frankreich so beliebten Linie Claire schenkt er den Gesichtern seiner Protagonisten feine Konturen und stattet ihre Gewänder, Waffen und die Landschaften, in denen sich das Geschehen zuträgt, mit einer eleganten Schlichtheit aus, die dem klassischen Schönheitsideal entspricht. Vor über 10 Jahren entwarf der Franzose dieses Werk. Bei uns wurde Pommeau unter anderem durch sein 2012 erschienenes Bilderbuch über die Odyssee bekannt. Allerdings sind die handlungsstarken Abenteuer eines Odysseus mit ihren Kämpfen und fantastischen Monsterbegegnungen aus einem anderen Stoff gewebt als das psychologische Drama des Ödipus. Während Odysseus nach außen agiert, besteht die Tragik des Ödipus im inneren Ringen des Helden mit seinen Schuldgefühlen. Das entzieht sich unserem Blick, deshalb verlangt es nach subtilen Bildern. Ein Findelkind versucht seine Herkunft zu erkunden und enthüllt dabei seine eigenen Verbrechen. Man könnte sagen, das ist starker Tobak für ein Bilderbuch. Das Bilderbuch ist jedoch schon lange kein Medium mehr, das ausschließlich für kleine Kinder zugeschnitten ist. Pomeau fährt das Gewaltpotenzial der Geschichte in seinen Illustrationen zurück. Doch komplett verharmlosen kann er es nicht. So wird im Kampf zwischen Ödipus und Laios etwa ein Kopf abgeschlagen. Andererseits finden sich in Heinrich Hoffmanns Der Struwwelpeter weit mehr Grausamkeiten als in den Bildern des Franzosen. Pomeau kühlt die Emotionen noch zusätzlich herunter, indem er seine Zeichnungen in Grün, Blau und Grautönen von seiner Frau Nicole kolorieren ließ. Landschaft und Kleidung der antiken Welt wirken nun entrückt. Dazu gesellt sich eine Übersetzung von Tobias Scheffel, die mit ihren hintereinander gestaffelten Hauptsätzen einen historisierenden Duktus zu erzeugen versucht. Auf die Faszinationskraft der Sage allein mochte Pomeau nicht vertrauen und so entwarf der Franzose eine kurze Rahmenhandlung für die jugendliche Leserschaft. Seine eigene Ratlosigkeit schallt uns nun aus dem Mund der Kinder entgegen, wenn es da heißt:
Großvater, diese Geschichte ist wirklich zu schrecklich. Ich hatte ja gesagt, dass sie tragisch ist. Ich hatte euch gewarnt. Und die Geschichte von Antigone später, ist die vielleicht lustiger als die von Ödipus? Nein, ich glaube sogar, die ist noch schlimmer. Können wir vielleicht mal mit den Geschichten aufhören?
In der Resignation der Kinder kommt zwar ein Schuss Humor zum Ausdruck, aber hier kapituliert jemand vor einer Geschichte, zu der er nur schwer Zugang findet. Bezeichnend ist nicht alleine Pomeaus harsche Ablehnung der Psychoanalyse, die er im angehängten Glossar formuliert. Als Gipfel seines posthumen Unglücks bezeichnet der Franzose den Versuch der Psychoanalyse, den Mythos von Ödipus als Metapher für den Ablösungsprozess des Kindes von den Eltern zu benutzen. Offenbar findet Pomeau den Anteil der Gegenwart nicht im Mythos. Dabei steckt im Begriff Illustration das Illustrare, jenes durchscheinende Licht, mit dem uns ein Bild den Inhalt einer Geschichte nahebringt. Einen Hinweis auf die Tragik des Ödipus, der zwar sehen, aber nicht erkennen kann, dürfte das Werk schon enthalten. So lässt der temperamentlose Einstieg Pomeaus in die Welt der antiken Sagen noch nicht vermuten, mit welcher Wucht er später den Krieg um Troja und die Irrfahrten des Odysseus in prachtvolle Bildkompositionen übersetzen würde.
Thomas Linden etwas enttäuscht von Yvon Pomeaus Bilderbuch »Ödipus, das Findelkind«. Tobias Scheffel hat den Text aus dem Französischen übersetzt. Das Buch ist im Moritz Verlag erschienen, der es ab 8 Jahren empfiehlt. Tobias Elsässer, 1973 in Stuttgart geboren, hat zunächst erfolgreich als Sänger und Songwriter gearbeitet. Er schreibt und komponiert bis heute Songs, aber eine zweite Karriere kam hinzu. 2004 hat Elsässer den autobiografisch geprägten Roman »Die Boy Group« herausgebracht. Auch in »Vielleicht Amerika« und »Wie ich einmal fast berühmt wurde« thematisierte er seine Erfahrungen in der Musikbranche. Für sein Buch »One« war Tobias Elsässer 2013 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Darin ging es um den Zusammenbruch der digitalen Systeme. Und daran knüpft er thematisch in seinem aktuellen Jugendroman an. In »Play« geht es um die Frage, was künstliche Intelligenz leisten kann. Ursula Nowak stellt Tobias Elsässers Buch vor.
Die große Freiheit verspricht sich der 18-jährige Jonas von einer Reise nach seinem Abitur. Aufbrechen und alles hinter sich lassen. Die Abifeier endet mit dem ersten Kuss von Ex-Lehrerin Anne. Und Jonas ist im Rausch seiner Zukunftsträume, unterstützt von Alkohol und Drogen. Die letzten Schultage spiegeln sich in den sozialen Netzwerken. Unendlich viele Fotos und Filmchen werden gepostet. Unter den Abiturienten breitet sich Wehmut aus. Jonas ist von der Flut der Emotionen eher peinlich berührt. Für ihn ist die Dramatik klischeehaft. Er will sich befreien von seinen Mitschülern und macht sich allein auf den Weg. Ein Ziel gibt's nicht, aber einen festen Vorsatz.
Ich will nicht vorhersehbar sein, denke ich mein persönliches Mantra, sei nicht vorhersehbar. Dann beuge ich mich hinüber zu Anne und küsse sie. Anne erwidert meinen Kuss und macht uns beide zu dem, was wir sind. Zu Menschen. Unberechenbar, einzigartig und nicht vernünftig. Wenn wir dem folgen, was wir wirklich wollen. Dem, was wir wirklich fühlen.
Jonas lebt zusammen mit seiner alleinerziehenden Mutter. Der Abschied von ihr geht schnell. Eine letzte Umarmung, ein kleines Geschenk. Den Umschlag mit Geld gibt Jonas seiner Mutter zurück. Er will frei sein, wirklich unabhängig. Doch es gibt eine Gegenspielerin, eine App auf seinem Handy. Jonas hat sich mit seinen persönlichen Daten eingeloggt und auf eine Play-Taste gedrückt, damit das Programm eine Prognose für seine Zukunft erstellt. Die Maschine, so nennt Jonas die künstliche Intelligenz, ist im Romantext in großen Versalien gedruckt. Das wirkt furchteinflößend und das berechnete Resultat ist für den jungen Mann niederschmetternd. Die App prophezeit, dass Jonas genau wie sein Vater Frau und Kinder verlassen, als Künstler erfolglos und auf ein durchschnittliches Leben zusteuern werde.
Deshalb verspreche ich hiermit feierlich, alles zu tun, um der Maschine ihren Irrtum zu beweisen. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, habe ich ein persönliches Manifest mit Regeln für meine Reise verfasst. Punkt 1 von 10, folge dem Zufall und der Farbe Rot. Und wenn wir gerade dabei sind, Punkt 2, bleibe nie länger als 3 Tage an einem Ort.
Als Jonas auf der ersten Raststätte der Studentin San begegnet und in ihr Auto steigt, zeigt ihm der Kontrollblick auf seine App, dass es sich hier um einen lohnenswerten Kontakt handelt. San ist mit 2 Freundinnen zu einer Party unterwegs. Sie machen Fotos und posten sie, denn erst die Menge an Likes entscheidet über den Einlass. Auch Jonas lässt sich auf ein Fotoshooting ein und schließlich bekommen alle eine Eintrittskarte via QR-Code auf ihr Handy. Tobias Elsässer beschreibt in seinem neuen Buch Play die Hybris der Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken und deren Einfluss auf das Verhalten junger Leute. In rasantem Tempo wechselt die Szenerie und hier zeigt sich das Können des Musikers Tobias Elsässer. Wie in einer Partitur steigt die Party in einem Staccato an und der Höhepunkt gipfelt in Jonas Drogenrausch. Großartig gelingt es dem Autor, den Absturz einem musikalischen Decrescendo gleichzusetzen. Jonas erwacht in der stabilen Seitenlage, San an seiner Seite. Sie nimmt ihn wieder mit in ihren Auto zu einer Hütte im Wald. In ein Funkloch. Die App ist jetzt offline. Doch in Jonas Bewusstsein ist die App bereits seine ständige Begleiterin.
Ich bin der Maschine dankbar, dass sie mich hierher geführt hat. Vielleicht wurde die Begegnung mit San deshalb der Kategorie Rot zugeordnet, weil sie im Gegensatz zu mir im Überfluss aufgewachsen ist.
Jonas zweifelt immer wieder an den Prognosen seiner App. Er ist unsicher, ob die Beziehung zu seiner ehemaligen Lehrerin Anne von der App richtig bewertet wurde. Während Anne verzweifelt versucht, Jonas zu erreichen, hält er sich zurück, sie zu kontaktieren, denn die Ex-Lehrerin war mit der Farbe Grün für unwichtige Kontakte markiert. Jonas ist hin und her gerissen zwischen Sehnsucht und Anweisungen seiner App. Und er ist ein bisschen verliebt in seine neue Bekanntschaft San. Sie ist eine starke weibliche Figur, rätselhaft und mit einer Mission unterwegs. Sie will mit einer von ihrem Startup-Unternehmen entwickelten App die Korruption der Finanzmärkte kontrollieren, um ressourcenschonende Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu fördern. Sie kennt sich aus in der digitalen Welt. Und als Jonas zum ersten Mal von seiner App zur Prognose seiner persönlichen Zukunft erzählt und sich San anvertraut, muss er sich ihren skeptischen Fragen stellen.
San seufzt. Du kannst doch gar nicht wissen, wie du dein Leben rückblickend beurteilen wirst. Mit 70 oder 80? Oder weiß die Maschine das auch? Kann sie dir sagen, wann und wo in dieser vorgedachten Zukunft du glücklich bist oder wenigstens zufrieden? Nein, antworte ich mürrisch, das kann sie nicht. Aber genau darum geht es doch. Ist doch egal, welchen Job du hast. Ob du mit deinen Songs Millionen Klicks bekommst und berühmt wirst oder als Musiklehrer oder sonst wie dein Geld verdienst. Wichtig ist doch nur, wie es dir dabei geht und was du fühlst. Darauf kommt es an, nicht auf den Blick von außen.
Tobias Elsässer benutzt die Verwendung von Apps geschickt als Metapher für existenzielle Fragen über Glück und persönliche Werte. Jonas und San bleiben in der Hütte im Wald und machen von dort Ausflüge. Sie entdecken einen verwundeten Wolf und erschießen ihn mit dem Jagdgewehr von Sans Vater. Als die beiden ein Grab für das tote Tier schaufeln, ist die Atmosphäre zwischen ihnen dicht und emotional. Diese Naturerfahrung beschreibt Tobias Elsässer in klarer und knapper Sprache. Fesselnd geschildert wird sie zum Mittelpunkt des Buches. Die Fassade der Coolness fällt von San ab. Sie zeigt sich verletzlich und auch in Jonas werden durch dieses Erlebnis Emotionen wach.
Dann ist es ja gut, dass du mich jetzt besser kennst. Sie zieht einen silbernen Ring von ihrem Finger ab und legt ihn in die Mitte der Grube, wo es schon recht tief ist. Und wofür steht der Ring nochmal? Für den Kreislauf des Lebens und, sie zögert, dann lächelt sie halb, materiellen Überfluss. Ich dachte, du hast was gegen Kitsch. Nur wenn er inszeniert ist. Aber das hier ist Wirklichkeit.
Mit der Rückkehr in die Stadt nimmt der Roman noch einmal an Fahrt auf und steigert sie zu einem Cyberthriller. Tobias Elsässer hat mit der Begabung eines Musikers einen vielstimmigen Roman über einen jungen Menschen auf der Suche nach Selbstbestimmung geschrieben, virtuos und voller Überraschungen. Er beschreibt die künstliche Intelligenz als Science-Fiction, überzeugend und verblüffend nah an der Realität.
Meint Ursula Nowak nach der Lektüre von Play. Der Jugendroman von Tobias Elsässer ist bei Hansa erschienen, empfohlen ab 14 Jahren. Das waren die Bücher für junge Leser. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.